Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gespräche über die Umsetzung des internationalen Friedensplans für das Kosovo nähern sich allem Anschein nach ihrem Ziel. Bundesaußenminister Fischer erklärte, das Militärabkommen zwischen der NATO und der jugoslawischen Armee sei praktisch unterschriftsreif. Auch die NATO hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass sich beide Seiten im mazedonischen Grenzort Kumanovo am Ende einigen könne. Im Mittelpunkt steht der Abzug der serbischen Einheiten aus dem Kosovo als Voraussetzung für ein Ende der Luftangriffe. Die Gespräche waren immer wieder unterbrochen worden. Die USA hatten die Führung in Belgrad davor gewarnt, eine Einigung weiter zu verzögern.
Nachdem die Gespräche über den jugoslawischen Truppenabzug aus dem Kosovo in Kumanovo bereits offiziell auf morgen vertagt worden waren, kehrten vor etwa einer Stunde die Vertreter der jugoslawischen Armee wieder an den Verhandlungsort zurück. Noch am Abend sollen nun die Gespräche mit Vertretern der NATO fortgesetzt werden. Zuvor waren die Verhandlungen schon mehrfach unterbrochen worden. Streitpunkt war weiterhin der Zeitplan des Abzugs.
Ein 20-stündiger Gesprächsmarathon ist zu Ende. Der NATO-Sprecher fasst trocken zusammen, was in diesem Zelt zwischen Vertretern Jugoslawiens und den westlichen Militärs besprochen wurde. Das Treffen war konstruktiv und freundlich. Jugoslawiens stellvertretender Außenminister Vujovic ist nach Belgrad gefahren, um die Einzelheiten auf höherem Niveau abzustimmen. Das Treffen werde morgen fortgesetzt, so hieß es. Es scheint so, als spiele die jugoslawische Seite wieder auf Zeit. Denn neben den militärisch-technischen Details schaute man nach New York, wo eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrats ansteht. Und da muss auch China und Russland ins Boot geholt werden. Heute in Kumanovo sollte es eigentlich nur noch um technische Details gehen, wie zum Beispiel über das Tempo des Abzugs aus dem Kosovo. Aber immer wieder waren es Kleinigkeiten, die zu Verzögerungen führten. Welche Brücken benutzt werden oder welche Wege. Unklar ist weiter, in welchem Abstand die NATO-geführten Truppen ins Kosovo einmarschieren oder welche Soldaten die Grenze sichern. Nachdem heute die Gespräche mehrfach unterbrochen wurden, zeigt sich doch eine erste ernstzunehmende Annäherung, zumal die jugoslawische Delegation überraschend wieder ins französische Militärcamp in Kumanovo zurückgekehrt ist.
Nachdem die Militärgespräche in Mazedonien mehrfach ins Stocken geraten waren, machten die G8-Staaten nach Darstellung von Bundesaußenminister Fischer Zugeständnisse. Er und seine Kollegen hätten sich im Übrigen bei ihrem Treffen in Köln noch einmal genau auf die nächsten Schritte zur Beendigung des Kosovo-Krieges verständigt. Danach soll zunächst das Militärabkommen unterzeichnet und dann unverzüglich der UN-Resolutionsentwurf im Weltsicherheitsrat eingebracht werden.
Joschka Fischer beriet sich mit seinen Amtskollegen in Köln länger als geplant erfolgreich, denn die Außenminister der G8-Staaten einigten sich auf einen präzisen Ablauf für die Unterbrechung der Luftangriffe. Binnen 24 Stunden soll nun die Kosovo-Resolution vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet werden. Außerdem soll das Militärabkommen zwischen NATO und jugoslawischen Militärs unverzüglich unterzeichnet werden.
Dann erwarten wir den Beginn des Rückzuges, seine schnellstmögliche Verifizierung. Sobald diese stattgefunden hat, eine Botschaft von Generalsekretär Solana an Generalsekretär Kofi Annan, Generalsekretär der NATO, an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, die Unterbrechung der Luftangriffe beinhaltet.
Die Außenminister verzichten nun auf eine 24-Stunden-Frist, die Belgrad moniert hatte. Danach sollte die internationale Friedenstruppe bereits 24 Stunden nach dem Rückzug der jugoslawischen Streitkräfte in das Kosovo nachrücken.
Das alles kann jetzt sehr schnell vorangehen. Es gibt kein weiteres Hindernis mehr für Herrn Milosevic zur Unterzeichnung. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit ein positives Ergebnis zu gewärtigen haben.
Außenminister Fischer machte noch einmal deutlich, nun liege es einzig und allein an Milosevic, ob er den Frieden wolle oder nicht.
Die NATO hat in Brüssel heute noch einmal klar gemacht, sie wolle, dass der Kosovo-Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Sie sah erste vorsichtige Anzeichen dafür, dass sich die jugoslawischen Truppen bereits auf einen Rückzug aus dem Kosovo vorbereiten. Allerdings dürfe man die Hinweise nicht überbewerten.
Auf dem langen Weg zum Frieden schien man heute in Brüssel gleich mehrere Schritte vorangekommen zu sein. Als die Sprecher vor die Presse traten, verabschiedete der NATO-Rat gerade den endgültigen Einsatzplan für eine Friedenstruppe. Nachrichten trafen ein, wonach es bereits Rückzugsbewegungen der Serben gebe. Und die Gespräche in Kumanovo schienen auf einem guten Weg.
Peace is on offer today.
Heute haben wir den Frieden im Angebot. Die Alliierten in der NATO tun alles, was in ihrer Macht steht, sowohl auf diplomatischer wie auch auf militärischer Ebene, damit es zu diesem Frieden kommt. Aber wir alle wissen, es gehören immer zwei dazu. Jeder interpretierte das Entgegenkommen auf militärischer Ebene auf seine Weise. Verteidigungsminister Scharping.
Die NATO hat mit dem faktischen Verzicht auf Angriffsmaßnahmen seit heute Morgen 9 Uhr gewissermaßen eine politisch hoffentlich förderliche und auf der serbischen Seite hoffentlich gut verstandene Maßnahme entschieden.
Die Richtigstellung aus Brüssel kam prompt. Über ein Ende der Luftschläge entscheidet der NATO-Rat hier, und zwar erst nach einem vollständigen Rückzug der serbischen Seite. Das ist die Position auf dem Papier. Tatsache ist aber auch, die Luftschläge sind bereits erheblich eingeschränkt worden. Und es sieht so aus, als könnte man besonders in diesem Punkt der serbischen und der russischen Seite entgegenkommen.
In 2 Stunden will der UN-Sicherheitsrat in New York über die G8-Resolution zum Kosovo-Konflikt beraten. Mit Spannung wird dabei das Verhalten Chinas erwartet. Die Volksrepublik hat als ständiges Mitglied ein Vetorecht. Die jugoslawische Teilrepublik Montenegro will eine internationale Friedenstruppe für das Kosovo voll unterstützen. Dies erklärte Präsident Jukanovic nach einem Gespräch mit US-Außenministerin Albright in Köln. Die Ministerin sicherte Montenegro breite Unterstützung der USA bei der Demokratisierung und bei den Wirtschaftsreformen zu. Über Einzelheiten der Beteiligung russischer Soldaten an der internationalen Friedenstruppe für das Kosovo will US-Vizeaußenminister Talbot morgen in Moskau sprechen. Er will sich dort mit Vermittler Tschernomyrdin treffen. Dabei sein sollen auch hohe amerikanische und russische Militärvertreter. Bislang hat Moskau es abgelehnt, im Kosovo-Einsatz unter NATO-Kommando zu stehen. Unterschiedliche Reaktionen haben Bundeskanzler Schröder und der britische Regierungschef Blair mit ihrem Thesenpapier zur Zukunft der europäischen Sozialdemokratie ausgelöst. Darin hatten sich die beiden Politiker für einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs ausgesprochen, für eine Begrenzung der Staatsausgaben, einen flexibleren Arbeitsmarkt und ein strafferes Sozialsystem. Während die Arbeitgeber den Vorstoß im Grundsatz begrüßten, kam von den Gewerkschaften scharfe Kritik. Die FDP sprach von einem Wendepapier. Bei den Grünen traf der Vorstoß auf ein geteiltes Echo. Aus Bonn, Matthias Cooper.
Die Ruhe heute vor der SPD-Parteizentrale war trügerisch, denn intern war die Aufregung groß. Das Positionspapier von Tony Blair und Gerhard Schröder riss alte Gräben auf, auch wenn der Bundesgeschäftsführer versuchte, die Wogen zu glätten.
Die SPD wird Partei des Sozialstaates bleiben. Die SPD bleibt eine Partei des sozialen Ausgleichs. Das kommt in dem Papier eindeutig zum Ausdruck. Über Einzelformulierungen kann man mit guten Gründen diskutieren.
Gemeinsam hatten Blair und Schröder gestern Abend in London ihre Thesen vorgestellt. Schluss mit staatlicher Umverteilung und einer einseitig nachfrageorientierten Politik. Stattdessen die Forderung nach Entlastung der Unternehmen und mehr Eigenverantwortung. Vor allem die SPD-Linken sehen ihre Partei damit beinahe auf dem Kurs der alten Regierung.
Wenn man das Papier ansieht, dann sieht man, dass es voller modische Begriffe ist, dass es viele banale Sätze enthält, dass es die Kritik aufgreift, die wir von Neoliberalen und Konservativen hören.
Ähnlich auch die Kritik aus den Reihen der Gewerkschaften. DAG-Chef Roland Issen sieht sogar die Erfolgsaussichten im Bündnis für Arbeit gefährdet.
Ich finde es erstaunlich, dass der Bundeskanzler und der SPD-Vorsitzende wenige Monate nach der Bundestagswahl offensichtlich das Wahlprogramm der SPD über Bord wirft und zu Zielsetzungen zurückkehrt, die wir eigentlich zum Anlass genommen hatten, einen Politikwechsel zu fordern.
Unterstützung gab es für den Kanzler und seinen Autor Hombach dagegen von ungewohnter Seite. Arbeitgeberpräsident Dieter Hund lobte die Thesen und forderte Schröder auf, nun sollten Taten folgen.
Bundestagspräsident Thierse hat zur Teilnahme an der Europawahl am kommenden Sonntag aufgerufen. Die Wähler sollten die Bedeutung der Abstimmung und die Rolle des Europäischen Parlaments nicht unterschätzen. Der weitaus größere Teil gesetzlicher Regelungen in der Bundesrepublik entstamme dem Recht der Europäischen Union. Zur Wahl sind mehr als 60 Millionen Deutsche aufgerufen. Im Skandal um dioxinverseuchtes Futtermittel wächst die Kritik an den belgischen Behörden. Landwirtschaftsminister Funke nannte ihr Vorgehen ein Unding und forderte gleichzeitig härtere Strafen bei Vergehen gegen Lebensmittelgesetze. Inzwischen gilt in Deutschland eine Eilverordnung. Danach müssen Lebensmittel, die Bestandteile aus verdächtiger belgischer Produktion enthalten, vom Markt genommen werden. Mittlerweile hat die belgische Regierung über 2000 Landwirtschaftsbetriebe aufgelistet, die verdächtigt werden, dioxinverseuchtes Futter verwendet zu haben.
Eigentlich durften ab heute Nacht Hühner in Belgien wieder geschlachtet werden. 90% der Tierfarmen im Lande seien dioxinfrei, hatte die Regierung beteuert. Glauben wir so nicht, so reagierten die großen Handelsketten und zögerten, die Hühner in die Regale zu bringen. Vor einer Stunde nun das Eingeständnis der Regierung der Hahne. Wir haben uns vertan, unsere schwarze Liste war nicht komplett. Es sind heute weitere 760 Hühnerfarmen hinzugekommen. Heute machten auch die ersten der berühmten belgischen Pralinenfabriken für mehrere Tage dicht. Das Misstrauen und der Ärger über die belgische Regierung nimmt in der EU-Kommission von Tag zu Tag zu. Die Gemeinschaft besteht darauf, dass auch verdächtige Milch, Käse und Schokolade aus den Regalen verschwinden muss. Die belgische Regierung hält das für überzogen und weigert sich, diese Auflagen zu erfüllen. Solange die Sicherheit nicht garantiert werden kann, müssen alle verdächtigen Produkte vom Markt.
Allemal.
Nur die Vernichtung von Milch auch schnell durchzusetzen, dazu fehlen der EU rechtlich die Mittel. Stichwort Export. EU-Sprecher betonen, belgische Rinder, Schweine und Hühner samt Folgeprodukte dürften nur dann europaweit verkauft werden, wenn belgische Veterinäre offiziell die Sicherheit der Produkte zertifiziert haben. Solche Dokumente aber gäbe es bislang nicht. Die Kommission hat eine Sondereinheit Dioxin gebildet. Ihre Veterinäre untersuchten heute erstmals die mutmaßliche Verursacherfirma Verkest. Belgische Regierung und belgische Staatsanwaltschaft glauben, dass hier nur ein einziger Tank am 19. Januar mit dioxinverseuchten Ölen befüllt worden sei. Nach Angaben flämischer Abgeordneter fallen allein in Flandern 130.000 Tonnen Abfallöle an. Nur bei der Hälfte sei bekannt, wie und wo sie entsorgt worden seien.
Die Börsendaten aus Frankfurt. Der Aktienindex DAX beendete den Parketthandel mit 5.254 Punkten. Der Kurs des Euro wurde von der Europäischen Zentralbank mit 1,0466 festgestellt. Damit verbilligte sich die US-Währung auf 1,8687. Das Ladenschlussgesetz gehört nach Ansicht der Bundesländer auf den Prüfstand. Die Wirtschaftsminister einigten sich bei einem Treffen in Dresden darauf, dass bis zum Herbst Reformvorschläge vorliegen sollten. Es müsse geklärt werden, ob das Gesetz für den Arbeitnehmerschutz noch nötig sei. Uneinig waren sich die Minister in der Frage, ob Geschäfte auch am Sonntag öffnen dürfen. Besonders Sachsen und Berlin dringen darauf, Baden-Württemberg und Bayern sind jedoch dagegen.
Einen Tag nach der schweren Explosion im Wuppertaler Bayerwerk ist die Ursache weiter unklar. Der Schaden wird auf über 100 Millionen Mark geschätzt. Mehr als 90 Firmenangestellte und Anwohner mussten wegen Lungen-, Haut- und Augenverletzungen behandelt werden. Die Werksleitung erklärte heute, der Unfall sei noch relativ glimpflich abgelaufen. Wären die verbrannten Giftstoffe gefährlicher gewesen, hätte der gesamte Stadtteil evakuiert werden müssen.
Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 7, 8, 22, 24, 33, 34, Zusatzzahl 36. Ziehung B 2, 5, 26, 37, 38, 44, Zusatzzahl 34. Superzahlen 1 und 9. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 1, 4, 1, 8, 8, 7, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 1, 4, 5, 3, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 10. Juni.
Drei Druckgebiete bestimmen das Wetter morgen. Für Norddeutschland ist das Tief über der Nordsee ausschlaggebend. Ein Keil des Azorenhochs für die Mitte. Die Wolken über Süddeutschland und den Alpenländern verursacht das Tief im Südosten Europas. Die Wolken über der Nordseeküste breiten sich bis zu einer Linie Kölner Bucht-Oder-Mündung aus. Regen fällt im nördlichen Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Auch südlich der Donau und über Sachsen halten sich Regenwolken. In der Mitte bleibt es dagegen trocken und freundlich. Im Süden weht der Nordwind schwach bis mäßig. Im Norden kommt er aus West und frischt auf. In der Nacht liegen die Werte zwischen 8 bis 12 Grad. Dort, wo es klar ist, 7 Grad. Am Tag im Nordwesten und im Südosten 14 bis 19 Grad. Ansonsten wird es mit 21 bis 24 Grad wärmer. Eine durchgreifende Wetteränderung ist noch nicht in Sicht und damit kein stabiles Sommerwetter mit Sonne. Stattdessen ein Wechsel zwischen Sonnenschein, Quellwolken, kurzen Schauern und Gewittern.